NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brock. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Der Brexit-Deal und die Weihnachtsbotschaften, die machen den Schwerpunkt aus in der Sendung heute. Irgendwie logisch. Wir reden aber auch darüber, was die Corona-Pandemie mit dem Sport macht. Und wir berichten über den Gründer der selbsternannten Querdenker. Er will vorerst auf weitere Demos verzichten. Wie das kommt, erfahren Sie gleich. Als erstes aber das Last-Minute-Abkommen in Sachen Brexit. Das war, glaube ich, das erste Mal in Jahrzehnten, dass die Tagesschau gestern am Heiligen Abend eine Extra-Ausgabe gesendet hat, zwischen In aller Freundschaft und der Feuerzangenbowle. Inzwischen ist der Deal zwischen London und Brüssel einen Tag alt und das gibt uns natürlich Gelegenheit, heute ausgeruht auf die knapp 2000 Seiten zu gucken, die jetzt auf dem Gabentisch liegen. Mit dem Text müssen sich die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten noch befassen. Das Europaparlament hat auch noch ein Wörtchen mitzureden. Aber fristgerecht wird das alles nicht mehr über die Bühne gehen können bis Silvester. Aus Brüssel, Stefan Überbach.
Jetzt muss alles ganz schnell gehen, denn die Zeit ist knapp. Bis zum 1. Januar bleiben gerade mal 6 Tage. Auf die 27 EU-Regierungen und das Europaparlament wartet also zwischen den Jahren viel Arbeit. Damit das Partnerschaftsabkommen mit Großbritannien pünktlich in Kraft treten kann, müssen nämlich auf EU-Seite zumindest die Mitgliedstaaten grünes Licht geben. Aber ist eine genaue Überprüfung des knapp 2000 Seiten dicken Vertrages bis Silvester überhaupt möglich? Nein, auf keinen Fall, sagen viele europäische Abgeordnete. Anna Cavazzini zum Beispiel, die Binnenmarktexpertin der Grünen.
Einerseits bin ich total erleichtert, dass es einen Deal gibt und dass uns das Chaos eines No-Deals erspart wurde. Aber auf der anderen Seite ist das alles kurz vor knapp und das Prozedere natürlich total chaotisch.
Aller Wahrscheinlichkeit nach wird das Abkommen zunächst provisorisch gelten, um einen harten Bruch zum Jahreswechsel zu vermeiden. Das Europaparlament muss dann im Januar nachträglich entscheiden. Und zwar zähneknirschend, wie SPD-Mann Bernd Lange sagt. Für den Chef des Handelsausschusses im Europaparlament ist klar, wer für den Zeitdruck verantwortlich ist, nämlich die Regierung von Boris Johnson.
Diese Betonung, wir wollen kein Sklave der EU sein oder in letzter Woche noch, wir wollen auch kein Zwilling der EU sein, macht es sehr schwer, weil es ist völlig klar, wenn man einen Vertrag schließt, ist das ein Geben und Nehmen und man schränkt die eigene Souveränität in bestimmten Bereichen ein.
Um weiter ungehindert auf dem EU-Binnenmarkt Geschäfte machen zu können, muss sich Großbritannien auch in Zukunft an europäische Standards halten. Etwa wenn es um die Umwelt geht, um soziale Themen, Verbraucherschutz oder staatliche Beihilfen. Streitfragen sollen von einer unabhängigen Schlichtungsstelle geklärt werden. Das Abkommen regelt außerdem die Zusammenarbeit von Justiz- und Sicherheitsbehörden sowie viele andere Fragen. Martin Schirdewan, Fraktionschef der Linken im Europaparlament.
Wir werden ganz genau hinblicken, ob denn zum Beispiel die Arbeitsstandards, die Umweltstandards, die Verbraucherschutzstandards wirklich gesichert sind und ob nicht etwa wieder private Schiedsgerichte, intransparente Schiedsgerichte den Weg in den Vertragstext gefunden haben. Das wäre für uns völlig inakzeptabel.
Der CDU-Abgeordnete und Chef der Brexit-Steuerungsgruppe im Europäischen Parlament, David McAllister, vermisst Absprachen im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik. Dazu sei die britische Seite von Anfang an nicht bereit gewesen.
Es wird daher ab dem 1. Januar keinen Rahmen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union geben, um gemeinsame Antworten auf außenpolitische Herausforderungen zu entwickeln und zu koordinieren, zum Beispiel die Verhängung von Sanktionen gegen Drittstaatsangehörige oder Volkswirtschaften.
Trotz aller Kritik, dass der Deal, das Partnerschaftsabkommen ausgerechnet im Europaparlament noch scheitert, ist kaum vorstellbar. Die Folge wäre nämlich ein Chaos-Brexit und den will in Brüssel keiner.
Soweit Stimmen aus Brüssel zum Brexit-Abkommen. Für europäische Studierende übrigens ist der Deal ein echter Rückschlag, denn Großbritannien steigt aus dem Erasmus-Programm. Der Austausch zwischen EU-Hochschulen und britischen Universitäten wird also ausgebremst ab Januar. Außerdem bekommt der britische Premierminister Boris Johnson Gegenwind aus Schottland. Mehrere schottische Politikerinnen und Politiker machen heute deutlich, dass sie jetzt erst recht die Unabhängigkeit von London anstreben und anschließend wieder in die EU eintreten wollen. Für Johnson dagegen steht fest, das neue Abkommen ist ein Weihnachtsgeschenk. Thomas Spickhofen über die Fernsehansprache des Premiers.
Am Ende seiner Weihnachtsbotschaft, in der es eigentlich um den Kampf gegen Corona geht, hat Boris Johnson auch noch ein Geschenk für seine Landsleute.
By the way, tonight, on Christmas Eve, I have a small present for anyone who may be looking for something to read in that sleepy post-Christmas lunch moment.
Das sei etwas für alle zum Lesen, für den müden Moment nach dem großen Weihnachtsessen, sagt der britische Premier. Dann beugt er sich zur Seite und hält danach einen dicken Stapel Papier in der Hand.
And here it is. Tidings. Glad tidings of great joy.
Das ist er, der Vertrag, eine Botschaft der Freude. Er gibt Geschäftsleuten, Reisenden, Investoren Sicherheit. Unser Entwurf beim Austritt im Januar war nur der Starter. Das ist jetzt das Festmahl.
Was just the starter. This is the feast, full of fish, by the way.
Übrigens mit viel Fisch drin, fügt der britische Regierungschef noch hinzu. Dieser Vertrag werde in den kommenden Jahren die Basis für eine glückliche, erfolgreiche und stabile Partnerschaft mit den Freunden in der EU, sagt Johnson.
I believe it will be the basis of a happy and successful and stable partnership with our friends in the EU for years to come.
Überwiegend mit Erleichterung, aber auch mit Skepsis ist das Abkommen in Großbritannien aufgenommen worden. Der britische Handelsverband spricht von einem kollektiven Seufzer der Erleichterung. Die Lebensmittel- und Getränkehersteller warnen vor zu schnellem Jubel. Erst müssten noch die Details studiert werden. Die Pro-Brexit-Zeitung Daily Telegraph zeigt einen Boris Johnson in Jubelpose mit hochgestreckten Armen, darunter den Titel »Wir haben die Kontrolle zurückgewonnen, der Premierminister sichert einen 660 Milliarden Pfund-Deal«. Die Times dagegen spricht von einem Deal ohne Sieger und der Guardian beklagt eine getrübte Vision von vollkommener Souveränität. Nigel Farage, der frühere Chef von UKIP und jahrelange Betreiber des EU-Austritts, erklärt, The war is over, der Krieg ist vorbei. Die oppositionelle Labour-Partei hat bereits angekündigt, für den Vertrag zu stimmen. Damit ist die Mehrheit im Unterhaus am kommenden Mittwoch sicher.
Was für ein Zirkus, was für ein Timing. Das haben viele gedacht, als bekannt wurde, es gibt doch ein Brexit-Abkommen. In einem Posting dazu im Netz heißt es heute, in letzter Minute lenkt Johnson ein. Er hat wohl festgestellt, dass man die Insel doch nicht vor die Küste Amerikas schleppen lassen kann und dass dort auch niemand auf sie wartet. Jemand anders schreibt, ich bin richtig böse auf die Briten. Sie haben die Idee vom vereinigten Europa verraten. Nach Weihnachten dürften noch viele weitere Meinungen dazukommen. Hier ist schon mal die von Holger Beckmann.
Die mehr oder weniger gute Aussicht zuerst. Dieser Post-Brexit-Deal wird nun nicht mehr scheitern. Weder in Westminster noch im Europäischen Parlament dürften die Abgeordneten dem 1246 Seiten dicken Abkommen am Ende ihre Zustimmung verweigern. Sollte irgendjemand doch noch darauf setzen, weil er möglicherweise gehofft hatte, die Briten würden aus einem harten Brexit vielleicht lernen und eines Tages wieder anklopfen bei der EU und um Wiedereintritt bitten, sollte er sich klarmachen, das Europaparlament ist an entscheidenden Stellen bisher noch nie ernsthaft in den Widerstand zur EU-Kommission und zu Europas Hauptstädten gegangen. Und wenn in Großbritannien selbst Hardcore-Brexiteer Nigel Farage nun sagt, der Krieg sei vorüber, dann ist offenbar auch die Zustimmung im Londoner Unterhaus sicher. Dabei lässt ja die Formulierung als solche tief blicken, mit welchen Emotionen im Vereinigten Königreich offenbar manche auf die EU schauen und geschaut haben. Aber das ist wohl so, genauso wie die Aussage, die man zu jener von Herrn Farage gleich noch ergänzen müsste, dass nämlich Krieg immer nur Verlierer kennt. Auf beiden Seiten. Beim Brexit und dem, was nun kommt, wird das nicht anders sein. Von so weit, so gut kann deshalb keine Rede sein. Natürlich, der Vertrag regelt die Dinge. Von der Tatsache, dass etwa die britischen Importe in die EU auch in Zukunft europäische Standards einhalten müssen, über die gegenseitige Zollfreiheit, bis hin dazu, dass Großbritannien beispielsweise in Zukunft nicht mehr beim europäischen Studentenaustauschprogramm Erasmus dabei sein wird. Allein an diesen drei genannten Punkten gibt es schon diverse Verlierer. Für die Unternehmen auf beiden Seiten des Ärmelkanals wird der Warenaustausch trotz dieser Vereinbarungen aufwendiger. Es braucht Kontrollen. Am Ende verteuert das alles für Unternehmen und für Kunden. Und jungen Menschen aus der EU und aus Großbritannien wird es schwer gemacht, sich gegenseitig kennenzulernen, Freundschaften zu schließen, Lebenserfahrungen auf der anderen Seite zu machen und das nur, weil Großbritannien seine Souveränität zurück hat. Was für ein absurd hoher Preis. Was dieser Brexit wirklich kostet, das wird erst mit der Zeit klar werden. Und was das Ganze möglicherweise noch viel schlimmer macht, die EU ist London weit entgegengekommen. Boris Johnson wird sich nun hinstellen und seinen Leuten sagen, seht ihr, ohne Brüssel geht es viel besser. Möglich, dass viele trotz aller Schwierigkeiten ihm das glauben werden, und zwar nicht nur im Vereinigten Königreich, sondern auch woanders in Europa. Und dann werden vielleicht andere auf die Idee kommen, dem britischen Beispiel zu folgen. Dann würde dieses Weihnachtsabkommen des Jahres 2020 das Ende der EU eingeläutet haben. Bei aller Freude, die jetzt über den doch nicht ganz harten Brexit hörbar wird, das ist kein guter Gedanke. Und deshalb kann man nur eins festhalten: Es gibt ein Abkommen, aber es bleiben viele, viele Fragen.
Die Meinung von Holger Beckmann für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Jetzt zu Covid-19, genauer gesagt zur Corona-Warn-App. Seit gut einem halben Jahr läuft sie in Deutschland und sie macht es leichter, menschliche Kontakte nachzuverfolgen, um Infektionen einzugrenzen und Betroffene zu warnen. Gut und schön finden heute mehrere CDU-Politiker, aber der eingebaute Datenschutz macht die App weniger effektiv, als sie sein könnte, so die Politiker. Sie fordern die Gesundheitsämter besser zu unterstützen, indem die Datenschutzvorgaben aufgeweicht werden. Lothar Lenz im Hauptstadtstudio. Was beinhaltet dieser Vorschlag der Christdemokraten genau?
Ja, sie wollen eben die Datenschutzregeln dieser App lockern, das heißt den Datenschutz aufweichen. Der konkrete Vorschlag von Christoph Ploss zum Beispiel, dem CDU-Vorsitzenden aus Hamburg und Bundestagsabgeordneten, lautet, bis zum Ende des jetzigen Lockdowns, also bis zum 10. Januar, ein Update für diese App zu entwickeln, um den Gesundheitsämtern Zugriff auf die Daten zu geben. Da mag man zusammenzucken, denn bis jetzt war es ja der Vorteil sozusagen dieser App immer, dass sie hohen Datenschutzbedingungen entspricht. Der Zugang soll zunächst auf freiwilliger Basis sein, so ist die Vorstellung. Das heißt, die User könnten dann den Gesundheitsämtern erlauben, die Daten, die das Smartphone mit der App sammelt, auszulesen oder die den Gesundheitsämtern zur Verfügung stellen.
Die meisten, vermutlich auch in Berlin, sind beschäftigt mit Geschenke auspacken oder sich Gedanken über den Brexit machen. Aber vielleicht gibt es ja schon Reaktionen auf diesen Vorschlag. Wie sieht das aus?
Die gibt es noch nicht. Das hat natürlich mit den Feiertagen zu tun und wahrscheinlich auch damit, dass die Bundesregierung ja bis zuletzt immer wieder diese App als Erfolg bezeichnet hat in der Funktionsweise, die sie jetzt im Moment besitzt. 24 Millionen Mal ist sie schon abgerufen worden im letzten halben Jahr, seit sie freigegeben worden ist. Und die Bundesregierung hat eben immer Wert auf sehr hohe Datenschutzanforderungen gelegt. Deswegen speichert diese App ja alle Daten, die sie für ihre Funktionsweise braucht, dezentral, um dem Datenschutz Genüge zu tun. Was die Auswertung ihrer Funktionsweise und das Weitergeben von Daten natürlich erschwert.
Ist das denn realistisch, dass es so oder so ähnlich kommt, wie die CDU-Abgeordneten es jetzt gefordert haben?
Ich glaube nicht, weil es ja schon viele Monate gedauert hat, diese App überhaupt so zu programmieren, wie sie jetzt funktioniert. Wenn man sie jetzt sozusagen vom Datenschutz her aufweichen würde, würde man auch das Vertrauen vieler Benutzer verspielen. Andere Länder arbeiten in der Tat mit anderen Methoden, Japan oder Südkorea zum Beispiel. Da werden in der Tat Bewegungsprofile der Handynutzer angelegt, das sogenannte Tracking, dass auch nur eine Spur davon in die jetzt in Deutschland so weit verbreitete App eingebaut werden könnte, das halte ich für schwer vorstellbar, denn das wäre sozusagen ein Bruch des Vertrauens all derer, die die App runtergeladen haben, um sie zu benutzen, wie die Bundesregierung sie eben angepriesen hat.
Mal abgesehen von den Abrufzahlen, über die wir schon geredet haben, bringt denn die Corona-Warn-App ungefähr das, was versprochen worden ist?
Das ist ein großes Problem dieser Konstruktion, dass es eben keine Erfolgszahlen gibt, keine Zahlen darüber, wie viele Handynutzer denn in der Tat über problematische Kontakte gewarnt worden sind mit Menschen, die testiert, also die infiziert worden sind und bei denen das auch nachgewiesen worden ist. Das System gibt ja keine Rückmeldungen außerhalb des Smartphones. Gleichwohl sagen Gesundheitspolitiker immer noch, dass das ein sehr, sehr wertvolles Instrument sei, um eben auch auf privater Ebene sozusagen die Gesundheitsämter bei der Kontaktnachverfolgung zu entlasten. Und sie bezeichnen die App eben als wertvolles Instrument, gerade gegen die Hauptprobleme der Pandemie, dass das Virus unsichtbar ist und dass auch symptomlos Infizierte eben hoch ansteckend sein können.
Aus Berlin waren das Erläuterungen und Hintergründe von Lothar Lenz für das Echo des Tages. Vielen Dank dafür. Zu den angenehmen Pflichten des Bundespräsidenten gehört die alljährliche Weihnachtsfeier. Weihnachtsansprache. Sie hören und sehen sie übrigens in voller Länge um 20.10 Uhr im Fernsehen, im Ersten. Martin Polanski fasst die Botschaft Frank-Walter Steinmeiers aber jetzt schon mal zusammen.
Es ist die vierte Weihnachtsansprache für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Und diese kennt nur ein Thema, Corona und die Folgen.
Weihnachten in diesem Jahr, das ist ein anderes Weihnachten. Ein Fest der Liebe, ja, aber gerade an diesen Tagen, an denen wir einander besonders nahe sein wollen, müssen wir Abstand halten.
Steinmeier steht im Schloss Bellevue zwischen einem Weihnachtsbaum mit Kerzen und der Präsidentenstandarte mit dem Adler. Eher dunkle Töne dominieren. Aber Steinmeier will Zuversicht verbreiten, spricht viel von der hellen Seite des Jahres, eines Jahres, das sich wohl jeder anders vorgestellt hätte.
Die Pandemie hat uns daran erinnert, wie verletzlich wir Menschen sind, wie zerbrechlich das ist, was wir unser normales Leben nennen. Aber etwas anderes haben wir auch erfahren dürfen. Wie stark wir sind, wenn wir aufeinander Acht geben und füreinander da sind.
Der Bundespräsident stellt heraus, wie viele Menschen über sich hinausgewachsen seien. Von der Ärztin bis zum Pfleger, von der Erzieherin über den Wissenschaftler bis zum Busfahrer. Rücksichtsvoll und solidarisch handelten die allermeisten Menschen und der Staat greife den wirtschaftlich in Not geratenen unter die Arme. Dieses Land sei ein starkes Land. Steinmeier spricht vom Vertrauen in die Demokratie, auch in einer Zeit der Verunsicherung. Die Menschen hätten über den richtigen Weg gestritten und Entscheidungen dann doch gemeinsam getragen. Die Leugner der Gefahr durch das Virus seien zwar oft laut, aber die Vernünftigen in der großen Mehrheit. Der Bundespräsident erinnert an die Verstorbenen, an diejenigen, die auf den Intensivstationen um ihr Leben ringen und an deren Angehörige. Steinmeier nennt ebenfalls die europäischen Nachbarn, die mit der Pandemie mindestens genauso zu kämpfen hätten. Und der Bundespräsident ruft zur Solidarität mit jungen Menschen auf, damit sie nach der Krise in Ausbildung oder Beruf starten könnten. Aber auch dieses Weihnachten sei ein Fest der Hoffnung, weil miteinander viel bewegt werden könne, wie die Krise gerade zeige.
Aus dieser Erfahrung können wir Mut und Kraft schöpfen, auch um uns gegen andere Bedrohungen wie den Klimawandel oder gegen Hunger und Armut zu engagieren. Lassen Sie uns gemeinsam handeln, in unserem Land, in Europa, mit einer neuen Regierung jenseits des Atlantik, auch weltweit.
Zum Abschluss seiner Weihnachtsansprache kommt Steinmeier noch einmal auf das Thema Licht. Das werde heller am Ende des Tunnels, durch den Impfstoff, der nun zugelassen sei. Auf den letzten Metern gelte es nun, Vernunft und Geduld zu zeigen. Es hänge auch von den Menschen ab, wie lang der Weg aus der Krise sei. Aber schon jetzt könnten sich alle auf das nächste Weihnachtsfest freuen, im großen Kreis der Familie, mit Umarmungen und Gesang.
Möge doch die Vorfreude darauf uns diese außergewöhnlichen Feiertage verschönern helfen. Ihnen allen gesegnete Weihnachten.
Diesen Worten des Bundespräsidenten schließen wir uns natürlich an. 2020 gibt's zu Weihnachten eine Premiere. Das Wort zum Heiligabend im Fernsehen war so ökumenisch, wie es nur sein kann. Es war ein katholisch-evangelischer Videodoppelauftritt von Heinrich Bedford Strom, dem Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, und von Georg Betzing, dem Vorsitzenden der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz. Aus dem Vatikan hat sich heute natürlich auch der Papst geäußert. Franziskus Ansprache an die Stadt und die Welt musste allerdings Corona-bedingt ohne Publikum stattfinden. Aus Rom, Lisa Weiß.
Der Petersplatz ist ungewohnt leer. Normalerweise versammeln sich hier tausende Gläubige aus aller Welt, um den Papst zu hören. Papst Franziskus selbst steht nicht wie gewohnt draußen auf der Mittelloggia des Petersdoms, sondern verkündet seine Weihnachtsbotschaft drinnen, in der Benediktionsaula im Apostolischen Palast. Grund ist die Pandemie, schließlich herrschen Ausgangsbeschränkungen in Italien, das den Vatikan umgibt. Das Krisenjahr spielt dann auch eine tragende Rolle in der Weihnachtsbotschaft des Papstes. In diesem historischen Augenblick, der von der ökologischen Krise und von schwerwiegenden wirtschaftlichen und sozialen Missverhältnissen gekennzeichnet ist, die durch die Pandemie des Coronavirus noch verschlimmert wurden, bedürfen wir mehr denn je der Geschwisterlichkeit. Und Gott bietet sie uns an, indem er uns seinen Sohn Jesus schenkt. In dieser Zeit der Dunkelheit und der Unsicherheit erscheinen aber auch einige Lichtblicke, so der Papst, wie die Entdeckung der Impfstoffe. Aber damit diese Lichter die ganze Welt erleuchten und ihr Hoffnung bringen können, müssen sie allen zugänglich sein, mahnt Franziskus. Ich bitte alle Verantwortlichen in der Politik, in Unternehmen, in internationalen Organisationen, die Zusammenarbeit zu fördern, statt die Konkurrenz. Und eine Lösung für alle zu finden, Impfungen für alle, besonders für die Schwächsten und Bedürftigsten in allen Regionen dieses Planeten. Zuallererst die Schwächsten und Bedürftigsten. Einmal mehr fordert der Papst Hilfe für die Armen und Schwachen ein, weist darauf hin, dass auch die, die nicht der eigenen Familie, Volksgruppe oder Religion angehören, Brüder und Schwestern seien. Das Kind von Bethlehem helfe uns, verfügbar, großherzig und solidarisch zu sein, insbesondere gegenüber den schwächsten Personen, den Kranken und denen, die in dieser Zeit arbeitslos geworden sind oder sich in großen Schwierigkeiten aufgrund der Folgen der Pandemie befinden, sowie auch den Frauen gegenüber, die in diesen Tagen der Isolation zum Opfer häuslicher Gewalt geworden sind. Auf die Gewalt in der Welt geht Franziskus dann auch noch einmal ausführlich ein, spricht von den Kindern in Syrien, in Irak oder in Jemen, die immer noch den hohen Preis für den Krieg bezahlten. Einmal mehr betet er für Frieden in den Krisenregionen der Welt, spricht Israelis und Palästinenser an, benennt das Leid der Bevölkerung, zum Beispiel in Burkina Faso, Mali, Äthiopien oder Niger. Und spendet dann, nach seiner Ansprache, den apostolischen Segen Urbi et Orbi der Stadt und dem Erdkreis. Durch den werden Gläubigen unter bestimmten Bedingungen die Strafen für ihre Sünden erlassen. Das gilt übrigens auch, wenn Sie die Zeremonie am Radio oder im Internet verfolgen.
Lisa Weiß für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Nach Deutschland. Eine neue Protestbewegung war oft in den Nachrichten im zu Ende gehenden Jahr, die sogenannten Querdenker. Für die einen sind sie unkonventionelle Kritiker der Corona-Regeln, andere halten sie für Querulanten, die unter dem Einfluss von Neonazis stehen. Der Stuttgarter Unternehmer Michael Ballweg ist eine der führenden Stimmen der Querdenker und hat es geschafft, über die Bewegung eine hohe sechsstellige Summe an Umsatz zu produzieren, die großenteils in die eigene Tasche fließen soll. Jedenfalls ergeben das Recherchen mehrerer Medien. Ballweg kündigt heute an, in den kommenden Monaten soll es keine weiteren Demonstrationen geben. Martin Gärtner.
In einer Videobotschaft an seine Anhänger, die Ballweg gestern Abend veröffentlichte, kündigte er an, er werde erst wieder im Sommer Proteste gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung organisieren. Nach den vergangenen, sehr anstrengenden Monaten wolle er Kräfte sammeln, sagte Ballweg.
Ich freue mich über alle, die weiterhin selbst aktiv sind und kleine Versammlungen in ganz Deutschland abhalten, so wie es in den Verordnungen geregelt ist. Es ist auch ein deutliches Zeichen, wenn 5000 Menschen gleichzeitig an 100 verschiedenen Orten demonstrieren.
Im Sommer, so Ballweg, werde er zu einer großen Veranstaltung in Berlin aufrufen. Aber vielleicht finde sich ja eine andere Organisation, die in naher Zukunft eine Großdemonstration anmelde, meinte er. Der 45 Jahre alte IT-Unternehmer hatte am 18. April in Stuttgart die erste Querdenken-Demonstration gegen die damals geltenden Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen organisiert. Ableger der Bewegung bildeten sich in ganz Deutschland. Die Veranstaltungen zogen auch Esoteriker, Impfgegner, Rechtsextremisten, sogenannte Reichsbürger und Hooligans an. Weil häufig Abstandsregeln missachtet und keine Masken getragen wurden, waren zuletzt viele Veranstaltungen von Gerichten verboten worden. Mittlerweile beobachtet das Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg die Querdenkenbewegung.
Aus Stuttgart Martin Gärtner. So, nochmal Weihnachten. Weihnachten ist ein urchristliches Fest, klar. In der muslimischen Welt sind Weihnachtsfeiern sehr diskret erlaubt oder komplett verboten, je nachdem, in welches Land man guckt. Carsten Küntorp hat festgestellt, sogar im streng islamischen Saudi-Arabien können manche neuerdings Weihnachten etwas abgewinnen.
Christbaumkugeln in allen Größen und Farben, Lichterketten, Weihnachtsbäume aus Plastik, Spielzeugrentiere, Santa Claus-Bärte, Lametta. In dem Geschenkeladen in der saudischen Hauptstadt Riad, den Omar managt, gibt es alles, um die eigenen vier Wände weihnachtsfit zu machen. Die Kunden gehören verschiedenen Nationalitäten an, erzählt Omar einem Reporter. Viele seien Ausländer, aber auch Saudis kämen und kauften. Wie diese junge Frau. Das hatte ich mir nie vorgestellt, jemals Weihnachtsbäume und Schmuck hier zu sehen. Ich war überrascht, dass dieser Weihnachtsbaum einen guten Preis hat für seine Größe. Wenn ich nun vorbeischaue und den Weihnachtsschmuck sehe, sehe, ist das mittlerweile was anderes für mich. Ich mag die Idee und bin kreativer geworden beim Schmücken des Baumes. Mary, eine in Riad lebende libanesische Christin, schaut sich bei Oma nach silbernen Kugeln für ihren Baum um. Früher war das nicht zu erwarten, jetzt schon. Als ich damals hierher zog, war es sehr schwer, Weihnachtsschmuck zu finden. Viele meiner Freunde kauften es im Ausland, im Libanon oder in Syrien und schickten es dann auf dem Landweg rüber. Nicht mit dem Flugzeug, weil es so schwierig war, es ins Land zu bekommen. Bei der Einreise am Flughafen in Riad beim Zoll hängen zu bleiben, den Koffer voller Weihnachtsschmuck, sehr unangenehm. Heutzutage drückt der Staat ein Auge zu. Oma verkauft mittlerweile auch Deko für Halloween oder zum Valentinstag. Vor ein paar Jahren noch war das untersagt, als unislamisch. Doch die saudische Gesellschaft öffnet sich. Kronprinz Mohammed bin Salman hat eine soziale Liberalisierung verordnet. Es gibt wieder Kinos, auch Frauen dürfen Auto fahren. Er wolle einen offenen, moderaten Islam in seinem Land, sagte Mohammed 2017. Denjenigen im religiösen Establishment, die nicht mitmachten, verbot der Prinz den Mund oder er sperrte sie ein. Kirchen gibt es in Saudi-Arabien allerdings nach wie vor keine. Und auch weiterhin dürfen Nicht-Muslime nicht öffentlich zu Gottesdiensten zusammenkommen. Weite Teile der saudischen Bevölkerung sind sehr traditionell, fromm und konservativ. Auf sie muss der Kronprinz Rücksicht nehmen.
Sporttermine gibt's heute nicht, jedenfalls nicht in Deutschland. Sogar der Wintersport macht heute Weihnachtspause. Erst morgen stehen wieder Termine an, Ligaspiele nämlich beim Handball, beim Basketball und im Eishockey. Davon wird dann vieles im Fernsehen übertragen. Aber Publikum ist nirgendwo zugelassen wegen der Infektionsgefahren. Und das verändert natürlich seit Monaten ganze Sportarten, findet unser Reporter Burkhard Hupe. Vor allem die Geräuschkulisse ist eine völlig andere.
Es war im Mai, es war ein lauer Abend und es war das Spitzenspiel zwischen Dortmund und den Bayern. Im Kopf tobten tausend Gedanken. Natürlich über Aufstellung, über Einstellung, über Taktik, Tabelle oder Tagesform. Die letzten Stufen hinauf zur Tribüne, noch eine Stunde bis zum Anpfiff. Endlich der Blick ins Stadion. Und plötzlich war es da. Das Geräusch, das alle Gedanken betäubte. Die Rasensprenger. In einer Stunde würde sich wahrscheinlich die deutsche Meisterschaft zwischen Dortmund und Bayern München entscheiden. Und das einzige Geräusch, das auf dieses Spiel verwies, kam von Beregnungsanlagen. Natürlich gab es noch andere Menschen, die hier zu tun hatten, aber die Rasensprenger übertönten alles. Natürlich braucht man so einem Fußballspiel nur zwei Mannschaften, einen Ball und zwei Tore. Und als Profi außerdem vielleicht noch die Fantasie eines Roman Bürki, des Torhüters von Borussia Dortmund. Also.
Wir müssen einfach uns bewusst sein, dass wir eigentlich so Spiel spielen, wie wenn wir Kinder gewesen sind. Da war auch niemand am Platz oder nicht so viele Leute am Platz, die zugeschaut haben.
Es meldeten sich ja in diesem Jahr reihenweise sogenannte Fußballästheten zu Wort, die darauf verwiesen, dass der Fußball ohne Publikum nun in seiner Essenz zu betrachten sei. Ohne Schnickschnack und Ablenkung. Aber wer will das? Der große argentinische Schriftsteller Jorge Luis Borges stellte einmal die rhetorische Frage: Wozu brauchen wir morgens den Duft von frischem Kaffee oder gar ein Morgengrauen? Wozu also brauchen wir das hier? Es geht um die Magie des Augenblicks. Es geht um den emotionalen Pulsschlag des Sports. Im Fußball, im Handball, bei der Vierschanzentournee oder im Eishockey. Es geht darum, sich in einer großen Gemeinschaft über das Nützliche und Notwendige im Leben hinwegzusetzen. Zumindest für die Dauer eines Torschreis oder einer Enttäuschung. Solange vier Rasensprenger im Fußballstadion genügen, um die letzten Funken Vorfreude auf ein Spiel zu löschen, solange die Magie eines Spiels nicht gemeinschaftlich erspürt werden kann, solange wird der Schmerz über die Unvollständigkeit des Spiels und damit auch des Lebens nicht nachlassen.
Tja, so findet das unser Mann am Rasensprenger Burkhard Hupe. Und das war am ersten Weihnachtsfeiertag das Echo des Tages aus Köln. Ich wünsche noch einen sehr schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info.